Nächsten Samstag kommt der Jonathan. Die Familienmitglieder, die wissen natürlich bestimmt wegen Bus- und Zugfahrplänen so genau die Uhrzeit. Und die Silke hat ja verraten, dass sie selbst oder vielleicht als ganze Familie dann irgendwie jetzt toll die Vorbereitungsarbeiten machen, damit, wenn der Jonathan nach so langer Zeit mal wieder kommt, wirklich sich wohlfühlt und sagt, wow, meine Familie, die ist wirklich dabei mir und ich fühle mich da richtig wohl. Viel Vergnügen. Wenn wir das auch wüssten von Jesus. Nächsten Samstag kommt Jesus um 12.15 Uhr oder so. Ja. Wissen wir natürlich nicht. Vielleicht kommt er ja schon eher. Aber Jesus macht klar, er möchte, dass wir ihn erwarten. Er legt Wert darauf, dass seine Nachfolger, die Gotteskinder, sich auch auf ihn einstellen. Und nicht nur so, natürlich als gute Bibelkenner wissen wir natürlich alle, Jesus kommt wieder irgendwann mal. Aber nicht nur in der Theorie, sondern dass wir unser Leben, unsere Einstellung und auch dann unser Tun darauf einstellen. Ich predige ja in der Adventszeit in diesem Jahr über das zweite Advent, das zweite Kommen Christi. Und was das für uns so bedeutet. Und heute will ich auf ein Gleichnis eingehen. Gleichnisse sind ja so, dass Jesus verschiedene Geschichten erzählt. Und in dem Gleichnis hier in Matthäus 24, da sind verschiedene Geschichten immer zu dem Thema, Jesus sagt, ich komme wieder und stellt euch drauf ein. Und diese Geschichten sind immer aus dem Leben gegriffen. Vor dem Gleichnis, was ich heute auslegen will, steht eine Geschichte aus der Natur, ein Beispiel, dem Feigenbaum. Und anschließend nach dem Gleichnis nimmt Jesus ein Beispiel von einer Hochzeitsgesellschaft und der Organisation, damit es da ein Begrüßungskomitee von dem Bräutigam, die so sogenannten 10 Jungfrauen da sind. Und das Gleichnis, was ich heute eben besonders beleuchte in den Versen 45 bis 51 in Matthäus 24, handelt von zwei Personen, einem Herrn und einem Diener. Und beide wollen wir nacheinander betrachten. Aber zuerst einmal das Gleichnis lesen. Jesus erzählt, wer ist denn der treue und der kluge Diener, dem sein Herr aufgetragen hat, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf dieser Diener sich freuen? Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung über seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn der Diener aber ein böser Mensch ist und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er sich selbst üppige Mahlzeiten gönnt und sich gemeinsam mit anderen Trunkenbolden betrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet hat, zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird diesen Diener hart bestrafen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo das große Weinen und Zähneknirschen anfängt. So erzählt Jesus eine Geschichte seinen Jüngern, die um ihn waren und die an ihn glauben. Schauen wir mal auf den Herrn in diesem Gleichnis. Der Herr hat viele Diener. Und was dieser Herr mit einem Diener erlebt, das erzählt Jesus. Es ist ein Vorarbeiter. Er hat einen bestimmten Auftrag. Und zwar bestimmte Aufgabe gegenüber seinen Kollegen. Er soll ihnen zur rechten Zeit das Essen geben. Das gehört zu seinen Aufgaben. Also ich finde, dieser Auftrag in dieser Geschichte Jesu, der diese Diener hat, der ist ja besonders in sozialer Hinsicht verantwortlich. Nicht verantwortlich Gewinnmaximierung durch rücksichtslose Einteilung deiner Mitarbeiter, sondern Fürsorge für seine Kollegen, dass es denen gut geht. Das ist der Job, den der Herr diesem Diener aufträgt. Kann natürlich sein, dass der Herr diesem Diener noch andere Aufgaben aufträgt oder dass er noch andere Vorarbeiter hat, die sich eben darum kümmern, dass eben auch was geschafft wird. Ja? Aber Jesus erzählt ja das Gleichnis. Er erzählt es so, wie er will und wie er es was deutlich machen will. Und ich finde es frappierend, dass er hier eine Aufgabe von einem Diener beschreibt, nämlich die soziale Verantwortung. Er beauftragt seinen Diener, dass die Kollegen es gut haben bei ihm. Darauf kommt es dem Herrn wohl an. Und das leuchtet mir ein, weil Jesus die Geschichte erzählt. Denn gerade Jesus ist ja genauso, wie er von diesem Herrn erzählt, der diesem Diener genau diese Aufgabe überträgt. Jesus sagt ja von sich: Ich bin nicht gekommen, um mich selbst bedienen zu lassen, sondern dass ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Nachzulesen in Matthäus 10, 45. So ist Jesus als Herr. Jesus ist der Herr und trotzdem hat er die Absicht, uns zu dienen, sich für andere aufzuopfern. Und wir freuen uns auf Weihnachten, abgesehen von Ruhe oder Familie und die Geschenke. Wir freuen uns auf Weihnachten, weil Weihnachten ja der Feiertag ist, wo wir genau das feiern, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er Gott, seinen Sohn Jesus Christus, auf die Erde gesandt hat, hingeschickt hat. Warum? Wozu? Damit alle, die an diesen Jesus Christus glauben, nicht verloren gehen, sondern dass sie ewiges Leben haben. So wie wir das bei den Weihnachtsliedern heute vorher schon gesungen haben. Genau darauf kommt es dem Herrn an, dem Herrn Jesus Christus. Und deswegen erzählt er auch dieses Gleichnis so von einem Herrn, was er seinem Diener auferlegt. Dieser Herr in dem Gleichnis sagt seinem Vorarbeiter: Du sollst andere unterstützen. Und das macht er deswegen, weil er selber so ist. Und noch was anderes finde ich interessant, wie Jesus das Gleichnis erzählt von diesem Herrn in diesem Gleichnis. Seine beabsichtigte Beförderung für den Diener. Er ist ja bereit, ihn bei gewissenhafter Arbeit ihm zu befördern, indem er ihn über seinen ganzen Besitz stellt. Und auch so ist ja klar, dass Jesus das erzählt. Denn Jesus macht es ja auch so. Er hat ja auch die Absicht, dass diejenigen, die an ihn glauben, dass sie zu Gottes Kindern erhoben werden, zur Familie des Schöpfers gehören. Und sie deswegen Vater zu dem Schöpfer des Universums sagen dürfen. Dass aus uns Erben der Herrlichkeit werden. Dass wir uns auf die Ewigkeit freuen können. Und die Ewigkeit ist ja nicht nur in erster Linie ein quantitativer Begriff, dass es elend lang dauert und vielleicht langweilig wird, sondern ein Qualitätsbegriff, weil wir ja umgestaltet werden. Bei dem zweiten und ersten Advent habe ich das ja erzählt, was die Bibel dazu sagt, dass wir einen unvergänglichen Körper haben werden. Mit uns wird was ganz Tolles passieren. Wir werden umgeändert und damit wir so auch in Ewigkeit zu dem Schöpfer des Universums passen. Das wird aus uns werden, den Nachfolgern Christi. Und das, diese Beförderung erzählt Jesus auch von dem Herrn, was er mit dem Diener beabsichtigt. Voraussetzung: der hält sich an seine Berufung. Der erfüllt auch seinen Auftrag. Wer nicht, und davon handelt ja diese Geschichte, dann droht das Gegenteil. Und zwar hart und brutal und unwiderruflich. Wörtlich steht da, dieser Herr wird dann den Diener entzweischneiden. Also wir würden vielleicht sagen, in Stücke reißen. So sauer ist der Herr über den Diener, wenn der merkt, dass der seine soziale Verantwortung nicht gerecht wird. Dass er diesen Auftrag, den er bekommen hat, in den Wind raucht. Und das ist verständlich, weil Jesus auch der Herr ist und sich so eine geniale Beförderung ausgesucht hat für all diejenigen, die ihn annehmen als persönlichen Herrn. Die sind zu Gottes Kindern geworden. Deswegen ist es ernst zu nehmen. Es gibt ja nicht nur den Himmel, sondern auch die Hölle. Das sind reale Aussichten, auf die wir uns einstellen können. Also, so ist der Herr in diesem Gleichnis, er überträgt soziale Verantwortung. Das ist das Wichtigste für ihn, wenn er das in dieser Geschichte erzählt, was für einen Auftrag dieser Diener bekommt. Und er verspricht hohe Beförderung. Und in der Geschichte finde ich das interessant, da wird noch nicht mal ausführlich erzählt von Jesus, wie dieser Herr sich verabschiedet und weggeht und dann den Diener da extra nochmal beauftragt. Erst wenn man das Gleichnis liest, kommt man dahinter, der Herr ist wohl weg, denn der Diener ist jetzt so alleine und wartet mehr oder weniger nicht drauf, bis er wiederkommt. Ich denke, das ist auch extra so erzählt von Jesus. Der Diener weiß zwar, was er eigentlich tun sollte, aber der Zeitpunkt, ab wann er selbstständig arbeitet, ist schon so weit zurück, dass er sich gar nicht mehr richtig daran erinnert. Und wir haben ja jetzt auch schon 2000 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu. Und als wir zum Glauben kamen und uns diesen Jesus Christus anvertraut haben, kennen wir diesen Jesus nur, also in Anführungsstrichen nur, als einen, der im Himmel ist, schon so vor langer Zeit. Und von dem wir lesen und in der Bibel und heute im Glauben Erfahrungen machen. Da kann das sein, dass wir uns in der ähnlichen Lage wiederfinden, wie vielleicht auch dieser Diener ist. Und deswegen ist es ganz gut, jetzt mal nachzudenken, wie ist der Diener, nachdem wir überlegt haben, wie der Herr ist. Wie lange wohl der Diener sein Ding schon alleine drehte? Ob er in der ersten Zeit, kurz nachdem er diese Aufgabe übernommen hat, vielleicht noch sehr fürsorglich und gewissenhaft mit seinen Kollegen umgegangen ist, so wie er die Aufgabe bekommen hatte. Vielleicht wurde dieser Diener so ganz allmählich nachlässig. das Vorbild seines Herrn, wie der seinen Diener damals selbst, als er da war, immer ausgeteilt hat, was sie so brauchten, ist blasser und blasser und blasser geworden. Und vielleicht war es so, als der Diener in dem Gleichnis zum ersten Mal etwas von der Ration für seine Kollegen, was für sich abgezweigt hat, dass er sehr aufgeregt war und Angst hatte, vielleicht entdeckt zu werden, dass sein Herz schlug, sein Gewissen schlug. Damals. Aber mittlerweile, nach so langer Zeit, hat er gemerkt, ich krieg überhaupt keine Probleme. Meine Kollegen können nichts gegen mich machen. Es passiert nichts. Und da ist er immer dreister geworden. Er hat die Übertretung, den Verrat seiner Berufung als normal gefunden. Er hat sich daran gewöhnt, sein rücksichtsloser Lebensstil in die eigene Tasche zu wirtschaften, kam ihm ganz richtig vor. Macht man halt so. Ist die Gelegenheit da. Und wir? Das geht ja darum, mit diesem Diener uns sagen zu lassen, es kommt durchaus vor, eigene Wünsche über die der anderen zu stellen. Das passiert in einem Team oder auch in einer Familie. Einer, der sich auf Kosten der anderen ausruht, lass die mal machen. Die machen das schon. Aktuell lehren uns jetzt im größeren politischen Rahmen der Brexit oder diese Klimakonferenz in Madrid, was es bedeutet, die eigene Verantwortung, nationale Verantwortung, für den internationalen Zusammenhalt aufzugeben. Zu sagen, ich habe jetzt nichts davon, ich will mein Ding machen und dann ist mir egal, mit welchen Staaten ich sonst noch zusammen bin, jetzt im größeren Rahmen. Und wenn wir uns jetzt so als einzelne Christen oder Christinnen prüfen, kommt uns so unsere bisschen Rücksichtslosigkeit vielleicht doch gar nicht so schlimm vor. Denn würde sonst uns Jesus nicht einen Denkzettel verpassen? Wer so Geld und Zeit und Kraft nur für sich selbst einsetzt, und nicht mit anderen wenigstens im nennenswerten Maße irgendwie teilt, der muss doch in Jesu Augen irgendwie okay sein, denn unser Lebensstil wird doch wohl gesegnet, dass es uns so gut geht, Gott sei Dank. Dem Diener in dem Gleichnis hat sein Herr zwischendurch nicht reingeredet. Sein Herr hat es zugelassen, dass der Diener sich so entwickelte, wie er erzählt in dem Gleichnis. Der Diener hätte sich selbst erinnern sollen an den Auftrag und ihn befolgen sollen. Und das gilt auch uns. Und in diesem Gleichnis betont Jesus unsere soziale Verantwortung für andere, dass wir das Gemeinwohl im Blick haben, im Kleinen, von der Familie bis in unserer Kommune oder Land oder nationalen Angelegenheiten bis auch weltweit. Die Verantwortung gibt er uns. Die gehört zu unserer Aufgabe. Und das Zweite, was wir über diesen Diener merken, dass er sich nicht nur vielleicht an seinen rücksichtslosen Lebensstil gewöhnt hat, sondern dass er wohl die Lust verloren hat, warum er dann so jetzt sich entwickelt hat, wie dieses Gleichnis erzählt. Er hat die Lust verloren. Er hat der der Versuchung nachgegeben, seinen Vorteil über seinen Auftrag zu stellen. Und warum? Weil es ihm als Nachteil für sich vorgekommen ist. Er hat es als Nachteil angesehen, immer nur für die anderen da zu sein, den Kollegen immer nur was abgeben zu müssen, immer denen was zu geben. Und wo bleibt er selbst? Das macht keinen Spaß. Dann vergaß er vielleicht, dass er auf Rechnung des Chefs ja einkaufte und noch nicht mal selber bezahlen musste. Und ich denke, vielleicht drückte das auch in den Hintergrund, wie fasziniert er ja früher seinen Herrn beobachtete, wie der diese Aufgabe machte und der für andere da war und sich selbst also nicht in voller Kontrolle, sondern anderen diente, der Herr. Das hat ihn so fasziniert und er hat vielleicht überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wie stolz und wie erfüllt er war, als sein Herr ihm ausgerechnet diese Aufgabe, die er selbst immer so gemacht hat, ihm, dem Diener, übertragen hat. Diese Faszination, was sein Herr ihm zutraute, ist so verloren gegangen. Er hat die Lust verloren, den Blick dafür. Ist unsere Begeisterung für Jesus so weit weg? Die Begeisterung vielmehr, dass wir für Jesus da sind. Dass Jesus uns das aufgetragen hat, was wir tun sollen. Was hat denn unsere Freude erstickt, uns so für andere einzusetzen, wie Jesus es gemacht hat? Es ist ja nun wirklich so, dass voller Einsatz für ein herzliches und gerechtes Miteinander uns was kostet. Ob das jetzt in der Familie ist, wo man dann selber saugen mal muss oder spülen oder was weiß ich was. Oder auch hier in der Gemeinde Aufgaben, Putzdienst zu machen. Oder bis eben in nationaler oder internationaler Hinsicht. Die Erde ist des Herrn und nicht nur Steinheim oder unsere Familie. Deswegen sieht Jesus unsere Aufgabe für die ganze Welt. Und er weiß natürlich auch, er hat es ja im eigenen Leben miterlebt, dass es was kostet, wenn man sich für das Wohl der anderen und das Miteinander und die Gemeinschaft einsetzt. Und dann kommt einem vielleicht schon mal der Gedanke, nur nicht übertreiben mit der Nachfolge. Was hätte denn dem Diener geholfen? Ich denke, immer wenn er die Kollegen ansieht, wie sie ihre Hand aufhalten und vielleicht noch nicht mal Danke sagen, wenn er jetzt das Essen ausgeteilt hat, dann hat er keine Lust, sich zu ändern. Dann sagt er, denen geschieht es recht. Ich muss mal sehen, dass ich hier meine Schäfchen ins Trockene bringe. Dem Diener hätte nur geholfen, den Blick wieder auf den Herrn zu kriegen, darauf zu richten. Und uns würde helfen, wenn wir in so einer ähnlichen Entwicklungsgefahr stehen wie dieser Diener zum Schlechten, uns würde helfen, auf Jesus zu sehen. Denn bei ihm können wir auftanken, damit sein Leben in uns pulsiert, damit seine Herzenseinstellung uns beeinflusst. Damit er uns Orientierung gibt und wir nicht uns nur von einem kleinen oder großen Erfolg oder vielleicht auch längeren Misserfolg in unseren Aufgaben irgendwie motivieren lassen müssen, sondern die Kraft zur Motivation, zur Bewegung und das Vertrauen, dass Gehorsam sich lohnt, kommt von Jesus Christus allein. Deswegen schließe ich hier mit einem guten Tipp aus dem Hebräerbrief. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Glaubensweg vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Das ist der Blick auf Jesus, der dem Diener gut tut, der uns gut tut, weil wir Diener Christi sind und der uns dann auch bewahrt, so eine negative Entwicklung zu nehmen, wie dieses Gleichnis von diesem Diener annimmt. Und so auf Jesus zu sehen, da ist eine ganz große Hilfe, die Anbetung. Denn wenn wir den Herrn anbeten und loben, dann schauen wir auf Jesus, wenn wir das von Herzen tun. Und wenn wir auch die schönsten Lieder wirklich als Mittel nehmen, auf Jesus zu sehen. Und deswegen werden wir jetzt die Gelegenheit nutzen, den Herrn in einer Anbetungszeit mit Liedern zu loben, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und das, was dann der Text in den Liedern so aussagt, dass wir das uns zu eigen machen und als eigenes Gebet dem Herrn zusingen. Und dadurch werden wir ihn anbeten und gleichzeitig uns helfen, bis zur Wiederkunft Christi zuverlässig unseren Auftrag auszuüben, weil wir ihn im Blick nehmen und nicht die Aufgabe selbst. Ich will darum beten. Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen, ganz im Groben für andere da zu sein. Und es sieht bei den einen oder anderen verschieden aus, für wen sie sich einsetzen. Aber die Richtung ist klar, dass du von deinen Kindern erwartest, dass wir für andere da sind und sie lieben und sie unterstützen und zusehen, dass es ihnen gut geht und sie auch das bekommen, was sie brauchen, auch wenn das bedeutet, dass wir was teilen. Herr, wir brauchen das, dass wir diese Aufgabe gerne übernehmen, um darin nicht nachlässig zu werden. Und da hilft uns der Blick auf dich, weil du selbst genauso warst, wie du uns, wozu du uns beauftragst. Und darüber beten wir dich an und freuen uns, dass wir es bei dir so gut haben. Amen.